Selige Elisabeth von der heiligsten Dreifaltigkeit zum Lob Gottes, das ist heute unser Thema. Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Das sagt Ihnen Marion Kuhl. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Dieses Zitat aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser war ein Lebensmotto der seligen Elisabeth von der Dreifaltigkeit. Eine Karmelitin in Dijon in Frankreich, die 1906 gestorben ist und 1984 selig gesprochen wurde. Obwohl sie nur 25 Jahre alt geworden ist, hat sie einen reichen geistlichen Schatz hinterlassen, den wir heute an ihrem Gedenktag etwas heben wollen, um Impulse für unser geistliches Leben zu erhalten. Dazu ist bei uns Pater Gregor Lenzen, Passionistenpater und Priesterseelsorger in Eichstätt, der sich mit der Seligen jetzt besonders befasst hat. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Heute geht es um eine kleine, aber auch zugleich große Karmelitin, selige Elisabeth von der heiligsten Dreifaltigkeit. Der Karmel hat viele Heilige hervorgebracht. Manche sind vielleicht in Deutschland auch etwas unbekannter, wie die selige Elisabeth. Wir freuen uns, Sie heute näher kennenzulernen.
Ja, sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, die selige Elisabeth von der heiligsten Dreifaltigkeit wurde am 18. Juli 1880 in Bourges in Frankreich geboren, als Tochter eines französischen Offiziers. Sie wurde am 22. Juli 1880 getauft. Und schon als Mädchen zeigte sie eine auffallend tiefe Frömmigkeit, wurde zunächst aber Pianistin. Ihr Vater ist schon relativ früh verstorben. Und seit ihrer Kindheit hatte Elisabeth enge Kontakte mit dem Karmel in Dijon und ist dort dann schließlich auch mit 21 Jahren eingetreten. Sie erhielt bei ihrem Eintritt in das Karmelkloster den Namen Elisabeth von der heiligsten Dreifaltigkeit. Ihr Lebensprogramm sah sie eben darin, diesen Namen zu verwirklichen, mit Leben zu erfüllen. Elisabeth heißt ja übersetzt Haus Gottes. Und sie wollte wirklich ein Haus Gottes sein, das von der heiligsten Dreifaltigkeit bewohnt ist. In einem Brief vom Ende September 1903 schrieb sie: Mein ganzes Bemühen besteht darin, in mein Inneres einzugehen und mich in jene drei zu verlieren, die dort sind. Sie war also ganz erfüllt von dieser Erkenntnis der Gegenwart des dreifaltigen Gottes in ihrem Inneren. Im Karmel von Dijon fand sie die Erfüllung ihres Lebensgrundsatzes: Leben wir mit Gott wie mit einem Freund, haben wir lebendigen Glauben, um durch alles hindurch mit ihm vereinigt zu sein. Im November 1904, und zwar genau am 21., am Abend des 21. November 1904, verfasste sie ein berühmt gewordenes Gebet zur heiligsten Dreifaltigkeit, das ihre tiefe Schau dieses unergründlichen Geheimnisses und ihr inneres Leben mit den drei göttlichen Personen widerspiegelt. Dieses Gebet werden wir am Ende dieser Sendung noch hören. Sie trat dann später in ihrem Klosterleben in die Schule des Leidens ein. Und in ihrem letzten schweren Leiden trat die tiefe Vereinigung mit dem dreifaltigen Gott immer deutlicher hervor. Sie wollte ein Lob der Herrlichkeit der heiligsten Dreifaltigkeit sein. Sie sagte: Ich gehe zum Licht, zur Liebe und zum Leben. Das waren die letzten Worte in ihrer schweren, schmerzhaften Krankheit, bevor sie am 9. November 1906 mit 26 Jahren starb. Sie starb an der sogenannten Addison-Krankheit. Ihre Reliquien werden in der Kirche Saint-Michel in Dijon verehrt. Im Karmel von Dijon ist ihre frühere Zelle und ein kleines Museum mit Erinnerungsstücken zu besichtigen. Am 25. November 1984 wurde Elisabeth von Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen. Ihr Gedenktag ist in der Karmelfamilie am 8. November. In der Gesamtkirche ist ihr Gedenktag der 9. November.
Heute geht es hier bei Radio Horeb und Radio Maria um die selige Elisabeth von der Heiligsten Dreifaltigkeit, eine Karmelitin aus Frankreich, die 1984 selig gesprochen wurde. Nach der Biografie werfen wir jetzt einen Blick auf ihre geistliche Entwicklung, beziehungsweise Pater Gregor Lenzen aus Eichstätt wird das für uns tun.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem wir in kurzen Zügen das Lebensbild der seligen Elisabeth nachgezeichnet haben, schauen wir nun auf ihre geistliche Entwicklung in dieser Zeit, auf ihre innere Entwicklung von der Kindheit bis zu ihrem frühen Tod. Dazu benutze ich einen biografischen Artikel, den ich gefunden habe diesbezüglich. Dort heißt es, Elisabeth von impulsivem und willensstarkem Charakter, ein echter Teufel, wie ihre Schwester Margarete sich ausdrückte, wusste als Kind, sich aus Liebe zu Jesus im Zaum zu halten, vor allem nach ihrer ersten Beichte im Jahre 1887. Mit der Zeit wirkte sie außerordentlich gelassen und liebenswürdig, aber sie hatte doch ein heftiges Temperament offensichtlich, und das ist schon als Kind deutlich geworden. Nachdem Elisabeth sich 1888 am Konservatorium von Dijon eingeschrieben hatte, widmete sie sich mit großem Erfolg dem Klavierspielen. Eine reguläre Ausbildung im eigentlichen Sinne machte sie nie, aber die Musik formte ihren Geist und ihr Gemüt. Sie beeindruckte durch eine besondere Technik, wofür sie von 1891 an wiederholt Auszeichnungen und schließlich sogar den ersten Preis erhielt. Für das Leben und seine Schönheiten offen, bezauberte Elisabeth auch am Klavier durch ihr Können. Als sie am 19. April 1891 im Alter von 11 Jahren die Erstkommunion empfing, wurde sie von einer solchen Liebe zu Jesus im Altarsakrament ergriffen, dass sie den ganzen Tag über kein Essen mehr anrühren wollte. Ihre Worte waren, ich habe keinen Hunger, Jesus hat mich gelabt. Von jenem Tag an änderte sich auch ihr sonst so lebhaftes und impulsives Wesen. Und ihrer Mutter gegenüber, die seit 4 Jahren Witwe war, legte sie völligen Gehorsam an den Tag. Durch die Musik versank sie in die Betrachtung Gottes. Auch auf den Festen der vornehmen Gesellschaft, wo ihre Mutter sie gerne sah, fühlte sie sich, ohne an Spontaneität und Frohsinn zu verlieren, dem Herrn verbunden. Ich zitiere ihre eigenen Worte. Im festlichen Treiben wurde ich ergriffen von der Gegenwart meines Herrn und Meisters und vom Gedanken an den Empfang der Heiligen Kommunion am nächsten Tag eine ganz andere und bemerkte nichts von dem, was um mich herum geschah. In glühender Liebe, einer Liebe, die sie verzehrte, entbrannte sie zu dem, der ihr innewohnte. Sie erlebte das Geheimnis der Einwohnung des dreifaltigen Gottes, das ihr am Tag ihrer Erstkommunion geoffenbart worden war. Zitat: Es gibt ein Sein, das die Liebe ist und das will, dass wir in Einheit mit ihm leben. Zu allen, mit denen sie in Verbindung kam, sprach sie unentwegt von dieser wunderbaren Entdeckung der unendlichen Liebe, die doch immer einzigartig und persönlich war. Als die Oberin des Karmel ihr eines Tages sagte, dass der Name Elisabeth, Wohnung Gottes, bedeute, begann sie schon, ihre Berufung zu leben und fühlte sich dabei auch stark von der heiligen Theresia von Jesus angezogen, in deren Werk Weg der Vollkommenheit, das ihr die Mutter in die Hand gedrückt hatte, sie mit Freuden von der Gegenwart Gottes im kleinen Himmel der Seele las und dabei den Vorsatz machte, diesen nie allein zu lassen. Immer stärker drängte sich ihr der Wunsch nach einem Ordensleben auf. Mit 14 Jahren legte sie das Gelübde der Keuschheit ab, da sie die Kraft des Heiligen Geistes als viel lebendiger verspürte. Ich zitiere ihre Worte: Eines Tages nach der Kommunion fühlte ich mich unwiderstehlich gedrängt, den Herrn als Bräutigam zu wählen. Und ohne zu zögern verband ich mich ihm durch das Gelübde der Keuschheit. Wortlos schenkten wir einander mit so großer Hingabe, dass die Entscheidung, ganz ihm zu gehören, noch unumstößlicher wurde. Ein anderes Mal glaubte ich, in meinem Inneren das Wort Karmel zu vernehmen. Und von da an hatte ich keinen anderen Gedanken mehr, als mich hinter dessen Gittern zu vergraben. Zitat Ende. Die Mutter wollte sie aber noch zu Hause behalten. Und so gehorchte Elisabeth. Zunehmend widmete sie sich fortan seelsorglichen Aufgaben, besonders unter den Mädchen aus der Nachbarschaft, die sie auf die Erstkommunion vorbereitete. Außerdem kümmerte Elisabeth sich um die Armen in der Stadt und ging täglich in die Kirche, wo sie vor dem allerheiligsten Altarsakrament lange im Gebet verweilte. Die gesellschaftlichen Feste schienen sich für sie, anstatt sie zu zerstreuen, in Momente besonderer Kontemplation zu verwandeln. Ich zitiere: Mir scheint, dass nichts von Gott ablenken kann, wenn man ausschließlich für ihn da ist, stets in seiner Gegenwart, unter seinem göttlichen Blick, der in die letzten Tiefen der Seele dringt. Auch mitten in der Welt kann man ihn in der Stille eines Herzens, das ganz ihm gehören will, vernehmen. Nachdem sich die Mutter von der Echtheit ihrer Berufung überzeugt hatte, erlaubte sie Elisabeth am 2. August 1901 in den Karmel von Dijon einzutreten. Bei ihrem Eintritt musste Elisabeth einen Fragebogen ausfüllen. Die Antworten, die sie kurz und prägnant auf diese Fragen gab, bezeugen ihre große Entschlossenheit, nach Heiligkeit zu streben. Schauen wir uns diesen Fragekatalog einmal an und vor allen Dingen ihre Antworten. Die erste Frage lautete: Was ist für Sie das Ideal der Heiligkeit? Ihre Antwort: Aus Liebe leben. Zweitens, was ist das Mittel, dieses Ideal am raschesten zu erreichen? Ihre Antwort: Sich ganz klein machen, sich ohne Sicherung ausliefern. Drittens, welchen Heiligen lieben Sie am meisten? Elisabeth antwortete: Den Liebesjünger, der an der Brust des Herrn geruht hat. Viertens, welcher Punkt der Ordensregel sagt Ihnen am meisten zu? Ihre Antwort: Das Schweigen. Fünftens, welches ist der Hauptzug Ihres Charakters? Elisabeth antwortete: Die Empfindsamkeit. Sechstens, welches ist Ihre Lieblingstugend? Ihre Antwort: Die Reinheit. Selig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Die siebte Frage lautete: Welches ist der Fehler, den Sie am meisten verabscheuen? Elisabeth antwortete: Der Egoismus im Allgemeinen. Achtens, geben Sie eine Wesensbestimmung des Gebetes. Elisabeth sagte darauf: Die Vereinigung des Nichtseienden mit dem Seienden. Neuntens, welches ist Ihr Lieblingsbuch? Darauf die Antwort: Die Seele Christi. Sie offenbart mir alle Geheimnisse des himmlischen Vaters. Die zehnte Frage: Fühlen Sie eine starke Sehnsucht nach dem Himmel? Darauf antwortete Elisabeth: Oft sehne ich mich danach, aber abgesehen von der Schau besitze ich ihn, den Himmel, ja im Innersten meiner Seele. Elfte Frage: In welcher Verfassung möchten Sie sterben? Elisabeth: Liebend möchte ich sterben und so in die Arme dessen sinken, den ich liebe. Zwölftens, welche Form des Martyriums wäre Ihnen die erwünschteste? Sie antwortete: Ich liebe sie alle, besonders das der Liebe. Dreizehnte Frage: Welchen Namen möchten Sie im Himmel tragen? Elisabeth antwortet: Wille Gottes. Vierzehntens, was ist Ihr Wahlspruch? Darauf antwortet sie: Gott in mir und ich in ihm. Diese Antworten zeigen deutlich, mit welcher Haltung Elisabeth in den Karmel ins Kloster eingetreten ist. Und dies sollte sich fortsetzen und zu einem hohen Grad der Reifung gelangen. Gott in mir und ich in ihm. Welch freudiges Geheimnis die Gegenwart Gottes doch in uns ist, schrieb sie einmal, im tiefsten Heiligtum unserer Seele, wo wir ihn immer finden können. Dort in der Tiefe des Herzens liebe ich es, ihn zu suchen. Bei ihrem Eintritt ins Kloster waren die Schwestern überrascht von ihrer inneren Sammlung, ihrem zarten und liebenswerten Wesen, und sie sagten unter sich: Das kann nicht lange dauern. Am 8. Dezember 1901 wurde Elisabeth eingekleidet Und nach einem Noviziat der Bewährung in Glauben und Treue legte sie am 11. Januar 1903 die Gelübde ab. Ihr einziger Vorsatz war, ihrer Berufung zur Beschaulichkeit in absoluter Treue Folge zu leisten und in innigster Gemeinschaft mit der heiligsten Dreifaltigkeit zu leben. Im Karmel hatte sie keine besonderen Aufgaben, sondern lebte ein Leben in voller Einheit mit Gott. Die Kontemplation der ihrer Seele innewohnenden Dreifaltigkeit suchte sie im Ankleideraum ebenso wie an der Pforte oder bei den einfachsten Arbeiten im Kloster. In der Erfüllung ihrer Pflichten, ob bei der Arbeit in der Zelle, in der Wäscherei oder in der Kapelle, war sie unablässig im Gebet versunken. Seit dem Augenblick, da er ständig bei mir ist, sagte sie, findet das Gebet, das von Herz zu Herz, kein Ende. Ich spüre ihn so lebendig in meiner Seele, dass ich mich nur zu sammeln brauche, um ihm in meinem Inneren zu begegnen. Und hierin liegt mein ganzes Glück. Das theologische Verständnis für all diese inneren Erfahrungen wurde ihr, als sie noch externe Postulantin war, durch eine Begegnung mit einem Dominikanerpater zuteil, der sie in die Theologie der Einwohnung einführte. Und so schrieb sie später: Wir leben mit Gott wie mit einem Freund. Wir beleben unseren Glauben, um uns Gott durch alles, was heilig macht, mitzuteilen. Im Inneren tragen wir unseren Himmel, damit er, der die Seligen im Lichte der Vision sättigt, sich uns im Glauben und im Geheimnis schenkt. Es ist dasselbe. Mir ist, als hätte ich den Himmel auf Erden gefunden, weil der Himmel Gott ist und er in meiner Seele wohnt. An dem Tag, an dem ich das verstanden habe, erstrahlte alles in mir im Licht, und ich möchte dieses Geheimnis an alle, die ich liebe, weitergeben, damit auch sie durch ihr Tun immer näher zu Gott gelangen. Zitat Ende. In dieser in Glauben, Liebe und Dankbarkeit gelebten Einheit ist der Ursprung ihres Apostolats in der Welt zu suchen. Die letzten Jahre von Elisabeths Leben waren zunehmend von Krankheit gezeichnet. Am 1. Juli 1903 zeigten sich bei der jungen Schwester eigenartige Symptome, die sich später nach falscher Behandlung als Addison-Krankheit herausstellten. Elisabeth nahm alles mit einem Lächeln, das ihre Freude darüber zum Ausdruck brachte, dass sie, wie sie sagte, aus Liebe dem Gekreuzigten immer ähnlicher wurde. Am 21. November 1904 entsprang einem Seufzer ihres Herzens nach der Erneuerung der Gelübde am Ende der geistlichen Exerzitien der Ausruf: O mein Gott, Dreifaltigkeit, die ich anbete. Aus dieser Erfahrung der Erhebung zur allerheiligsten Dreifaltigkeit schöpfte sie die Kraft für das auf sie zukommende Martyrium, von dem sie nach und nach erfasst wurde. Und wenn die Jahre 1904 und 1905 noch ohne größere Besorgnis verliefen, so änderte sich die Situation 1906 schlagartig. Eine Krise nach der anderen brachte sie an den Rand des Abgrunds. Sie konnte weder feste noch flüssige Nahrung zu sich nehmen, doch das Lächeln hatte sie nicht verlernt. Wenngleich sich zum körperlichen Martyrium auch noch das geistige Gesellte und Gefühle der Niedergeschlagenheit, Leere, des Verlassenseins von Gott, sowie sogar Selbstmordgedanken heraufbeschwor, überwand sie alles im Glauben. Am 28. Oktober 1906 kündigte sie die Mission an, die sie nach ihrem Tod ausüben werde. Sie sagte: Im Himmel wird es meine Aufgabe sein, Seelen zu gewinnen, indem ich ihnen helfe, aus sich herauszugehen, um sich spontan und mit ganzer Hingabe Gott anzuschließen und sie in jenem großen inneren Schweigen zu halten, dass es Gott ermöglicht, in ihnen Fuß zu fassen und sie in sich zu verwandeln. Am 1. November sagte sie noch: Alles vergeht. Am Abend des Lebens bleibt nur die Liebe. Am Vorabend ihres Todes hörte man sie noch die Worte murmeln: Ich gehe zum Licht, zur Liebe, zum Leben.
Hier bei Radio Horeb geht es heute um die selige Elisabeth von Dijon. Selige Elisabeth von der heiligsten Dreifaltigkeit, Pater Gregor Lenzen aus Eichstätt stellt uns diese Selige vor. Es geht weiter im Vortrag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt auf die innere geistliche Entwicklung dieser jungen Karmelitin geschaut, die schon in kurzer Zeit zu den Höhen der Vollkommenheit gelangt ist und eine hohe geistliche Reife in jungen Jahren erlangte. Lassen wir sie nun einfach mit ihren eigenen Worten zu uns sprechen, indem wir durch ihr Leben gehen, von der Kindheit über die Jugend bis in die Jahre, die sie im Karmel verbracht hat, und bis hinein in die letzte Leidenszeit, die sie dann, die zu ihrem Tode geführt hat und zu ihrer letzten und endgültigen Begegnung mit dem, dem sie am meisten geliebt hat. Lassen wir, wie gesagt, sie nun mit ihren eigenen Worten zu uns sprechen. Bereits das Kind sagt im Blick auf die Erstkommunion: An jenem Tag nahm Jesus Wohnung in mir, nahm Gott Besitz von meinem Herzen. Und dies so fest, dass ich seit jener Stunde, seit jenem geheimnisvollen Zwiegespräch, diesem herrlichen göttlichen Austausch, nur mehr verlangte, ihm mein Leben hinzugeben, dem geliebten Herrn in der Eucharistie, der in meinem schwachen Herzen ruhte und es mit all seiner Gnade überhäufte, etwas von seiner großen Liebe zu erwidern. Hier sieht man, was bereits in dem Kommunionkind Elisabeth für eine Liebeskraft und Kraft der Hingabe schlummerte. Als Heranwachsende setzte sich diese innere Bewegung fort und sie schreibt im Blick auf jene Jahre: Ich war ungefähr 14 Jahre alt, als ich mich eines Tages während der Danksagung unwiderstehlich gedrängt fühlte, Jesus allein zum Bräutigam zu wählen. Und ohne Aufschub habe ich mich ihm durch das Gelübde der Jungfräulichkeit verbunden. Wir sagten uns nichts, aber wir haben uns aneinander verschenkt und wir liebten uns so sehr, dass der Entschluss, ganz ihm zu gehören, in mir noch endgültiger wurde. Hier sehen wir bereits die große Entschlossenheit, ihre ganze Liebe Jesus zu schenken und sich ihm zu vermählen, was sie ja dann später durch ihren Ordenseintritt und durch ihre Profess getan hat. Als 17-Jährige, als sie noch zu Hause war, schreibt sie: Denn mein Herz ist immer bei ihm und Tag und Nacht denkt es ohne Unterlass an diesen himmlischen göttlichen Freund, dem es seine Liebe beweisen möchte. Und so erhebt sich in ihm der Wunsch, nicht zu sterben, sondern lange zu leiden für Gott, ihm das Leben zu schenken und zu beten für alle Sünder. Das hat sie am 8. Dezember 1897 niedergeschrieben. Wie gesagt, mit 17 Jahren. Hier erkennt man schon die große Entschlossenheit, sich mit Jesus in seinem Leiden zu verbinden und darin den tiefsten Ausdruck der Liebe zu sehen, einer liebenden Verbindung mit dem Herrn in seinem Leiden für die Bekehrung der Sünder. Hier sehen wir schon ihre Berufung und ihre Mission des stellvertretenden Leidens. Mit 19 Jahren dann schreibt sie am Karfreitag, dem 31. März 1899, Folgendes: Heute Morgen kam Mama sehr spät und ganz erregt nach Hause. Man hatte mit ihr über eine Heirat für mich gesprochen, eine großartige Partie, wie ich sie nie mehr wiederfinden würde. Aber wie gleichgültig bleibe ich diesem verlockenden Angebot gegenüber. Mein Herz ist nicht mehr frei. Ich habe es dem König der Könige geschenkt. Ich kann nicht mehr darüber verfügen. Ich höre die Stimme meines Vielgeliebten im Innersten meines Herzens. In meiner Nachfolge wirst du viele Leiden erdulden, den schmerzlichen Kreuzweg gehen. Aber auch wie viel Freude, wie viel Glück werde ich dich inmitten dieser Drangsal verkosten lassen. Spürst du genug Liebe für deinen Jesus? Ich will dein Herz, ich liebe es, ich habe es für mich erwählt. Bewahre mir dein Herz. Ja, du meine Liebe, mein Leben, mein vielgeliebter Bräutigam, den ich anbete, ja, sei ruhig. Ich bin bereit, dir auf diesem Weg des Opfers zu folgen. Du willst mir alle Dornen zeigen, die ich antreffen werde, guter Jesus. Wir werden sie gemeinsam durchleiden. In deiner Nachfolge, zusammen mit dir, werde ich stark sein. Welch geistliche Reife drückt sich in diesen Worten einer 19-Jährigen aus? Welche Bereitschaft, dem Herrn auf seinem Weg zu folgen? Als sie dann in den Karmel eingetreten war, schreibt sie über ihr Leben am 22. August 1901. Sie schreibt über ihre neuen Lebensumstände, so eben über das Leben und Schlafen in ihrer neuen Klosterzelle. Ich schlafe auf unserem Strohsack einen tiefen Schlaf, wie ich ihn nicht mehr kannte. In der ersten Nacht fühlte ich mich nicht so ganz sicher und meinte, ich würde vor Tagesanbruch auf der einen oder anderen Seite herunterrollen, aber nein. Und jetzt finde ich unser Bett ganz köstlich. Wenn du wüsstest, wie schnell die Zeit vergeht im Karmel. Und dazu kommt es mir noch vor, als hätte ich immer in diesem lieben Haus gewohnt. Und am 11. September 1901 schreibt sie: Ich finde keine Worte, um mein Glück zu beschreiben. Hier gibt es nichts mehr als ihn. Er ist alles. Er genügt und von ihm allein lebt man. Man findet ihn überall, bei der Wäsche wie beim Gebet. Stellen Sie sich Ihre Elisabeth in Ihrer kleinen Zelle vor, die ihr so lieb ist. Das ist unser Heiligtum, nur für ihn und für mich. Ein weiteres Zeugnis über die geistliche Bedeutung der Zelle, der Klosterzelle, ist folgende Aussage, die sie schreibt, und zwar: Liebe Schwester, Sie fragen mich, welche Beschäftigungen ich im Karmel habe. Ich könnte Ihnen antworten, dass es für eine Karmelitin nur eine gibt: Lieben, beten. Ich wünschte mir, Sie könnten mich bei der Wäsche sehen, wie ich ganz aufgeschürzt im Wasser herumplansche. Sie zweifeln an meinem Können auf diesem Gebiet und Sie haben ganz recht. Aber mit Jesus macht man sich an alles heran, findet man alles anziehend und nichts ist schwierig oder verdrießlich. Oh, wie schön ist es im Karmel! Er ist das beste Land der Welt und ich kann sagen, dass ich glücklich bin wie ein Fisch im Wasser. Das war am 11. Februar 1902 geschrieben. Und nun zur besagten Klosterzelle. Sie sagt: Soweit ich nicht mit Kehren beschäftigt bin, arbeite ich in unserer kleinen Zelle. Ein Strohsack, ein kleiner Stuhl, ein Schreibpult auf einem Brett. Das ist die Einrichtung der Zelle. Aber sie ist ganz erfüllt von Gott. Und ich verbringe dort so gute Stunden, allein mit meinem Bräutigam. Für mich ist die Zelle etwas Heiliges. Sie ist sein innerstes Heiligtum. Nur für ihn und seine kleine Braut. Wir beide verstehen uns so gut. Ich schweige und höre ihm zu. Es tut so gut, alles von ihm zu vernehmen. Und ich liebe ihn, während ich die Nadel durchziehe und an diesem geliebten groben Wollstoff arbeite, den zu tragen, ich so sehnlich gewünscht habe. Das hat Elisabeth niedergeschrieben am 29. Juni 1903. Die geistliche Bedeutung der Zelle als inneres Heiligtum. Ja, sie ist ganz aufgegangen in ihrer Berufung als Karmelitin. Und diesbezüglich schreibt sie am 29. Juli 1902: Die Karmelitin ist ein Mensch, der sich hingibt, sich ganz der Ehre Gottes verschreibt. Mit ihrem Christus ist sie ganz gekreuzigt. Aber ihr Golgotha, es ist so strahlend. Wie sie ihn ansah, der sich hingab am Kreuz, ist in ihrem Herzen ein Licht aufgebrochen. Sie hat ihre hohe Sendung begriffen. Ihr Herz, ganz verwundet, rief aus: Hier bin ich. Die Karmelitin ist ein Mensch der Anbetung, ganz ausgeliefert an das Wirken Gottes, mit ihm vereint, was auch immer geschehen mag, das Herz nach oben gerichtet, himmlisches Leuchten in ihren Augen. Sie hat das einzig Notwendige gefunden, ihren Herrn und Gott, Licht und Liebe. Sie umgibt die Welt mit ihrem Gebet und ist so in Wahrheit Apostel. Nach ihrer Profess konnte Elisabeth am 15. Juli 1903 folgende Worte niederschreiben: Wie viele Dinge haben sich seit meinem letzten Brief ereignet. Die Kirche hat mich ihr Komm, Braut Christi hören lassen. Sie hat mich geweiht und nun ist alles vollbracht. Oder vielmehr, alles beginnt, denn die Profess ist nur die Morgenröte und jeden Tag kommt mir mein Leben als Braut Christi schöner vor und leuchtender, tiefer eingehüllt in Frieden und Liebe. Ich möchte ihn so sehr lieben, ihn zum Sterben lieben, wie die heilige Teresa, meine seraphische Mutter. Mein ganzes Verlangen geht dahin, eine Beute der Liebe zu sein. Starkes Wort. Auch im Blick auf ihre Ordensregel findet sie schöne Worte, wenn sie am 15. Juli 1903 schreibt: Mir scheint, im Karmel ist es so einfach, aus der Liebe zu leben. Vom Morgen bis zum Abend ist die Regel da, um uns Augenblick für Augenblick den Willen Gottes aufzuzeigen. Wenn Sie wüssten, wie sehr ich diese Regel liebe, die Form ist, in der er mich heiligen will. Als sie dann in ihre letzte Leidensschule eingetreten ist und besonderen Anteil genommen hat an der Passion ihres geliebten Herrn, schreibt sie: Die Seele, die Gott Tag und Nacht dienen will, muss entschlossen sein, tatsächlich an der Passion ihres Meisters Anteil zu haben. Sie ist selbst erlöst und muss ihrerseits andere Seelen erlösen mit ihm. Ich leide in meinem Körper, was am Leiden Christi fehlt, für seinen Leib die Kirche. Sie geht an der Seite ihres gekreuzigten Königs den Kreuzweg, ganz entäußert und demütig. Sie geht zum Leiden, damit die Herrlichkeit seiner Gnade offenbar werde. Er will seiner Braut Anteil geben an seinem Werk der Erlösung. Dieser schmerzvolle Weg, den sie geht, erscheint ihr als der Weg der Seligpreisungen. Nicht nur, weil er dahin führt, sondern auch, weil der Meister ihr zu verstehen gibt, dass sie das Bittere des Leidens überwinden muss, um wie er darin ihre Ruhe zu finden. Und schließlich, gegen Ende ihres Lebens, schreibt sie: Ich spüre, wie der Tod mich zerstört. Für die Natur ist das manchmal sehr schmerzlich, und ich versichere dir, wenn ich dabei stehen bleiben würde, so würde ich im Leiden nur meine Verzagtheit empfinden. Aber das ist menschlich gesehen, und sehr rasch öffne ich wieder das Auge meiner Seele im Licht des Glaubens, und dieser Glaube sagt mir, dass es die Liebe ist, die mich allmählich verzehrt, und meine Freude ist unermesslich. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte diese Betrachtung über die selige Elisabeth von der heiligsten Dreifaltigkeit beenden mit ihrem berühmten Gebet, das sie am Abend des 21. November 1904 niedergeschrieben hat, dieser Erhebung zur heiligsten Dreifaltigkeit. Es gilt als eines der schönsten Gebete der Christenheit und es lautet: O mein Gott, Dreifaltigkeit, die ich anbete, hilf mir, mich ganz zu vergessen, um mich in dir niederzulassen, regungslos und friedvoll, so als weilte meine Seele bereits in der Ewigkeit. Nichts soll meinen Frieden stören können, nichts soll mich aus dir herausfallen lassen, o mein Unwandelbarer. Vielmehr soll mich jede Minute weiter in die Tiefe deines Geheimnisses hineinführen. Schenk Frieden meiner Seele, mach sie zu deinem Himmel, zu deiner geliebten Wohnung und dem Ort deiner Ruhe. Gib, dass ich dich dort nie allein lasse, sondern ganz da bin, ganz wach in meinem Glauben, ganz anbetend, ganz ausgeliefert an dein schöpferisches Handeln. O mein geliebter Christus, aus Liebe gekreuzigt, ich möchte eine Braut für dein göttliches Herz sein, ich möchte dich mit Ehre überschütten, ich möchte dich lieben, ja, aus Liebe sterben. Aber ich fühle mein Unvermögen, und ich bitte dich, bekleide mich mit dir selbst, mach meine Seele mit allen Regungen deiner Seele gleichförmig, überflute mich, durchdringe mich, setze dich an meine Stelle, damit mein Leben nur mehr ein Widerschein deines Lebens sei. Komm, bete an, heile und erlöse in mir. O ewiges Wort, Wort meines Gottes, ich will mein Leben damit verbringen, auf dich zu hören. Ich will ganz offen und gelehrig sein, um alles von dir zu lernen. Sodann will ich durch alle Nächte, alle Leere und alles Unvermögen hindurch immer den Blick auf dich richten und in deinem hellen Licht bleiben. O mein geliebter Stern, banne mich fest, damit ich nie mehr aus deinem Strahlenkreis herausfallen kann. O verzehrendes Feuer, Geist der Liebe, komm über mich, damit in meiner Seele gleichsam eine Inkarnation des Wortes geschehe, damit ich ihm eine weitere Menschheit sei, in der er sein ganzes Mysterium erneuert. Und du, o Vater, neige dich zu deinem armen, geringen Geschöpf herab, bedecke es mit deinem Schatten, sieh in ihm nur den Vielgeliebten, an dem du dein Wohlgefallen hast. O meine Dreifaltigkeit, mein Alles, meine Seligkeit, unendliche Einsamkeit, Unermesslichkeit, in die ich mich verliere, ich liefere mich dir als Beute aus, senke dich ganz in mich hinein, damit ich mich in dich versenke, bis ich einst in deinem Licht zur Anschauung deiner unermesslichen Größe und Erhabenheit gelange.
Das war ein Vortrag von Pater Gregor Lenzen über die selige Elisabeth von der heiligsten Dreifaltigkeit zum Lob Gottes. Wenn Sie diese Sendung bestellen möchten, dann können Sie sich an den CD-Dienst von Radio Horeb wenden, 08328 921 120. Oder für diejenigen, die Internetzugang haben, gehen Sie gleich auf unsere Homepage www.horeb.org und können dann unser Download- und Podcast-Angebot nutzen, das heißt, bald sich selber diese Sendung herunterladen, brennen, anhören, wie immer Sie möchten. Pater Gregor Lenzen, Ihnen herzlichen Dank für diese Vorstellung.
Gerne.
Und dürfen wir Sie zum Schluss noch um den Segen bitten, dass wir diese Impulse, die wir jetzt vielleicht mitgenommen haben, auch umsetzen können?
Gerne. Es segne und behüte euch, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.